Ja, vielen Dank, Lobpreisteam. Danke, Sigi. Sigi hat heute meinen Dienst, meine Lobpreisleitung übernommen, weil ich gerade in den letzten Tagen sehr erkältet war, Fieber hatte und so weiter. Und ja, ich glaube, es wäre auch nicht so angenehm gewesen, jetzt auch zu singen. Ja, und es war tatsächlich auch eine Situation, wo ich gedacht habe, ich möchte gar nicht so gerne predigen. War aber auch nicht so wirklich eine gute Möglichkeit, das abzugeben. Und dann hat mir Gott ein Thema aufs Herz gelegt. Da muss ich sagen, da hat es vielleicht ganz gut dazu gepasst, wie es mir ging. Das heißt, das hat mir geholfen, vielleicht die Predigt in einer angemessenen Haltung vorzubereiten. Ich möchte heute sprechen über drei Leiden im Glaubensleben. Ja, also tut mir leid, schon mal im Vorhinein, wenn du jetzt denkst, ah, schade, ich hätte jetzt lieber irgendwas anderes gehört. Meine Frau hat letztens gesagt, es wäre doch mal wieder cool, wenn du über Sex predigst. Ich hätte auch lieber über Sex gepredigt, muss ich sagen. Ja, drei Leiden im Glaubensleben, das empfand ich wichtig und im Untertitel habe ich es genannt, starker Gott, starke Propheten, Fragezeichen. Ich möchte auf das Leben von drei Menschen schauen und drei Männer, die Gott gebraucht hat und wo man vielleicht manchmal denkt, das sind so die geistlichen Überflieger, ja, bei denen funktioniert alles. Und ich merke manchmal auch in Gemeinde, ja, wenn da Leute auf der Bühne stehen und die sehen vielleicht auch noch gar nicht so schlecht aus und dann erzählen sie irgendwelche tollen Geschichten, dann hat man vielleicht auch manchmal das Gefühl, okay, es gibt so diese geistlichen Überflieger, denen macht im Leben gar nichts irgendwas aus und überhaupt, denen geht's immer gut. Das sind drei Menschen, von denen man vielleicht denken würde im ersten Moment, ah, okay, die haben eben einen starken Dienst gehabt, dann wird es ihnen so schlecht ja nicht gegangen sein. Aber sie sind auf jeden Fall Menschen, die leiden. Und ich glaube, es sind Leiden, die betreffen Christen vielleicht auch wirklich ein bisschen mehr als Menschen, die nicht gläubig sind. Ja, also ich will nicht sagen, dass Menschen, die nicht gläubig sind, wenig mit Leid zu tun haben. Das gibt's genauso. Aber es gibt schon auch Leiden, die haben was damit zu tun, dass wir gläubig sind. Das eine ist, dass es Leiden gibt, die haben was damit zu tun, dass man Sünde im Leben hat. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich glaube, ich will da vielleicht kurz was dazu sagen. Ja, die Bibel gibt uns schon immer wieder den Hinweis, dass wenn es Krankheit gibt, dass man seine Sünden bekennen soll. Also es gibt die Möglichkeit, dass man krank ist, weil man Sünde im Leben hat. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man das nicht von außen beurteilt und nicht zu schnell urteilt über einen Menschen, sondern wenn du leidest, darfst du Gott natürlich schon mal die Frage stellen und ich glaube, er wird dir sehr deutlich antworten, wenn es um Sünde geht. Und ansonsten musst du dir aber auch kein schlechtes Gewissen machen. Drei Menschen, der erste, von dem ich sprechen möchte, heißt Elisa. Elisa ist ein Prophet gewesen, 800 vor Christus, und er hat Mächtiges bewirkt. Ja, sein Vorgänger hat schon einige Wunder getan. Er hat seinen Vorgänger weit übertroffen. Trotzdem, obwohl er eigentlich ein wichtiger Ratgeber für die Könige war, haben die ihn manchmal vergessen. Naja, nichtsdestotrotz, also er hat den Menschen in seinem Land sehr gedient. Hat einen guten Dienst gemacht, Aussatz geheilt, ein Kind auferweckt, eine Frau aus Armut und Hungersnot gerettet. Und da gibt es eine Situation, da kommt ein Mann zu ihm von einem König, ja eigentlich aus Feindesland, und er erbittet eine Botschaft, eine Prophetie. Also lesen wir gemeinsam 2. Könige 8, Vers 9 bis 13, und ich will es vielleicht im Vorhinein schon mal sagen, der Text ist nichts für Kinderohren oder ich weiß nicht, FSK 12. Vielleicht musst du an der einen oder anderen Stelle auch deine Ohren zumachen. Also, Vers 9. Hazael ließ 40 Kamele mit Kostbarkeiten aus Damaskus beladen und er kam damit zu Elisa. Er sagte, dein Sohn Ben-Hadad, der König von Syrien, schickt mich zu dir und lässt fragen, ob er wieder gesund wird. Elisa sagte zu ihm, richte ihm aus, ja, du wirst gesund du wirst wieder gesund. Aber Yahweh hat mich sehen lassen, dass er sterben muss. Also vielleicht dann an was anderem. Bei diesen Worten wurde sein Gesicht starr vor Entsetzen. Dann brach der Gottesmann in Tränen aus. Warum weinst du, mein Herr? Fragte Hazael. Weil ich erkannt habe, wie viel Böses du über die Israeliten bringen wirst. Du wirst ihre festen Städte in Brand stecken, ihre jungen Männer mit dem Schwert erschlagen, ihre Kinder am Boden zerschmettern und Schwangeren den Leib aufschlitzen. Aber dein Diener ist doch nur ein armer Hund, erwiderte Hazael. Wie soll der etwas so Gewaltiges zustande bringen? Elisa sagte, Yahweh hat mich wissen lassen, dass du König über Syrien wirst. Also hier kommt ein Mann mehr oder weniger nichts ahnend zum Propheten und erbittet eine Botschaft für den König. Und Elisa gibt noch eine zweite Botschaft mit auf dem Weg, die er gar nicht für sich behalten kann. Nämlich, dass dieser Hazael selber König sein wird und dass er ein sehr grausamer König sein wird, der Israel viel Schlimmes antun wird. Und ich meine, es erinnert uns vielleicht an die Geschehnisse der letzten Wochen. Und Elisa muss damit leben, dass er dieses Massaker, was dieser Mann auch anrichten wird, sogar im Voraus schon ankündigen muss. Und das erste Leiden, was ich beschreiben möchte, was es im Glaubensleben gibt, ist ein Leiden um den Zustand anderer. Ja, du selber bist vielleicht nicht betroffen, es geht dir persönlich nicht schlecht, aber du leidest, weil du weißt, wie sehr andere Menschen leiden. Ja, ich meine, Eltern kennen das, wenn ihre Kinder leiden, schon ganz im Babyalter, ja, wenn man merkt, mit Bauchschmerzen und so weiter. Ah, man leidet einfach selber mit. Und je näher vielleicht einem auch Menschen sind und hier auch Menschen in der Gemeinde sind, wo wir wissen, dass sie leiden, das nimmt einen ja auch mit. Und Elisa muss dieses Leid nicht nur ertragen, sondern er muss es sogar ankündigen. Und er steht in dieser Situation ziemlich, ja, machtlos davor. Das heißt, ich habe mir schon gedacht, so Elisa, vielleicht hat er auch selber mit dem Gedanken gespielt, ja. Da ist jetzt dieser Hazael, der wird so Schlimmes tun. Naja, wenn ich ihn so kurz mal eben die Treppe runterschmeiß, dann kann man das vielleicht verhindern. Ja, ich meine, hey, der Mann wird Schwangeren den Bauch aufschlitzen, also sowas, ja. Und vielleicht hat er in seinem Kopf schon überlegt, wo das eigene Küchenmesser ist. Ne? Weiß ich nicht. Aber er hat es nicht verhindert. Und es war nicht seine Aufgabe, es zu verhindern. Es war seine Aufgabe, es anzukündigen. Und das ist vielleicht auch besonders schwer, wenn man denkt, hey, eigentlich, man müsste doch was ändern. Aber man ist nicht dazu beauftragt, was zu ändern. Und von Elisa, finde ich, kann man einiges lernen. Elisa ist in dieser Situation mit einer sehr schweren Wahrheit konfrontiert. Und manchmal, wenn man so Wahrheiten mitbekommt, dann kann man die irgendwie abschütteln. Und ich denke, manches will man vielleicht auch gar nicht im Detail wissen. Aber es gibt so, ich sag mal, die Eigenart in unserem Land, dass wenn Sachen nicht schön sind, ja, dann glaubt man sie einfach nicht. Und das ist das, was ich hier eben zum einen lerne vom Elisa. Wahrheit ist nicht immer nur schön. Manchmal ist sie auch sehr schwer zu ertragen. Auch Jesus sagt zum Beispiel in einem Text, der heute in evangelischen Kirchen gepredigt wird, ich bin gekommen, um das schwer zu bringen. Nicht, weil Jesus Unfrieden stiften wollte. Er ist der Friedenstifter. Aber weil er gesagt hat, meine Botschaft wird polarisieren und es wird Menschen entzweien. Und so leidet Elisa hier um sein Volk eigentlich, dem er so lange gedient hat. Und ich weiß nicht, was in ihm da losgegangen ist, ja. Also sowas löst ja vielleicht auch Prozesse aus, ja, dass man dann anfängt nachzudenken, hey Mann, wozu habe ich eigentlich all die Jahre investiert für diese Menschen, damit jetzt sowas passiert? Wirklich? Und Elisa lässt sich aber nicht von diesem, ich sag mal, von diesen Gedankenspiralen sein Glauben rauben, sondern er bleibt ein Prophet Gottes. Das merken wir daran, dass er auch später noch, einige Jahre später, nochmal prophezeit und quasi seinen Dienst verrichtet. Und trotzdem, und vielleicht auch deswegen, vielleicht weil es ihn auch so sehr betroffen hat, wissen wir nicht, aber auch Elisa ist ein Mann, der am Ende vom Leid geprägt ist, der an einer Krankheit erleidet, an der er sterben wird. Wir wissen nicht, wie viele Tage oder Wochen oder Monate er daran krank war. Aber es ist nicht so, dass der Elisa dieser gestandene Mann war, dem das alles nichts ausgemacht hat. Und es zeigt mir, dass Trauern, Leiden, das ist nichts unbedingt ein Zeichen von Unglaube. Ja, wir dürfen uns freuen in Jesus, aber Jesus meinte auch mal und du darfst auch mal weinen. In einer Zeit, wo mein Glaube so am schwersten herausgefordert war, da gab es so eine Woche, ich glaube, ich habe jeden Tag 2-3 Mal Situationen gehabt, da muss ich irgendwo hinlaufen, spazieren gehen und ich habe einfach nur geweint. Ich habe das alles, was mich so geärgert hat, rausgeflennt, ja. Und mir hat es sehr geholfen und heute noch mehr, wenn ich meinen Sohn mal weinen sehe, weil ich immer weiß, jede Träne, es wird von Gott gesehen. Und wenn du weinst über irgendeine Situation oder gar nicht mal mehr weinen kannst, dann will ich dir sagen, jede Träne wird von Gott gesehen. Und das ist das, was Elisa in der Situation macht und das ist das, was du auch machen darfst. Zu weinen, als er diese Botschaft einfach nur überhaupt erfährt von Gott, fängt er an zu weinen, sogar vor diesem Hasael. Die zweite Sache, also dieses erste Leiden, das ist Leiden eben am Zustand anderer, das zweite Leiden und die zweite Person, über die ich sprechen möchte, da geht es um das Leiden, was mit einem selber, ich sag mal, noch mal mehr zu tun hat, in dem Sinne, es ist ein Leiden an den eigenen, an den dauernden Entbehrungen. Und die Person, die ich da nennen möchte, ist Jeremia, 630 bis 580 vor Christus etwa gewirkt. Ist ein Prophet, der sehr, sehr viele Bibelbücher uns hinterlassen hat. Ja, also bis heute hat seine Botschaft irgendwie auch noch Wirkung und wirkt nach. Aber in seinem Leben hat er das, glaube ich, nicht so sehr gemerkt. Ja, er hat in der Zeit gewirkt, wo sein Volk schon lange eigentlich oder ja, schon einige Zeit belagert wurde und dann Stück für Stück eigentlich klar wurde, okay, diese Menschen, die hier leben, seine Volksgenossen, werden in die Gefangenschaft geführt werden, werden nach Babylon geführt werden, werden verteilt und verstreut. Und in dieser Zeit sollte er seinem Volk noch prophezeien. Und ich meine, allein das, ja, er ist in der Zeit, wo mal erstmal nichts vorwärts geht. Aber dann prophezeit er auch noch und niemand interessiert's, ja. Er liebt sein Volk, er prophezeit ihnen, was kommen wird, wenn sie so weitermachen und so weiter. Und die Leute, anstatt dass sie sagen, okay, gut, vielleicht hast du recht, ja, fangen sie an, ihn des Hochverrats anzuklagen. Und es fehlte nicht viel, dass er hingerichtet wurde. Er wurde immer wieder verfolgt, angeklagt. Und eine Entbehrung in seinem Leben waren Erfolgserlebnisse. Und er hat nicht erlebt, dass das, was er macht, irgendwie Früchte trägt im positiven Sinn. Dass er irgendwie das Erleben hat, Gottes Wort richtet was Gutes aus. Ja, kam irgendwie nicht durch. Und ich weiß nicht, wenn man das ein Jahr mitmacht, okay. Ja, ich habe das für mich so als auch so sehr, sehr, ja, niederdrückendes, entmutigendes Erlebnis gehabt, als ich in meiner Ausbildung in der Schule versucht habe, den Menschen was von Jesus mitzugeben. Und ich habe zum Beispiel jedem in meiner Klasse so ein neues Testament geschenkt. Und ja, ich war so der komische Christ. Aber es hat nichts bewirkt. Also vielleicht ja schon und vielleicht sehe ich es ja auch nicht. Aber eben, ich durfte es nicht sehen und ich durfte nicht erleben, dass es irgendwas gebracht hat und dass irgendjemand davon sich hat zum Glauben bringen lassen. Oder auch in der Jugendarbeit, wo wir immer wieder erlebt haben, dass wir bei Gäste-Events keine Gäste hatten. Ja. Und dann denkst du dir auch, okay, ja, wozu eigentlich? Und auch Jeremia sagt mal zu Gott so, das ist doch alles schon so schlimm. Und dann sagt Gott zu ihm in einer Situation, so mehr oder weniger, du wirst noch mit Pferden um die Wette laufen müssen. Also wenn du das mit Menschen schon nicht hinkriegst, um die Wette zu laufen, guck mal, du bist noch nicht am tiefsten Punkt. Also, ja, würde ich jetzt als Seelsorger nicht sagen, ja. Aber vielleicht, das war die ehrliche Situation seines Lebens. Und irgendwann wird er auch in eine Zisterne hineingeworfen, in der es nur Schlamm gab und ist dann eingesperrt. Er hat dann quasi keinen Empfang. Aber auch vorher schon ist es oft so, dass er erleben muss, dass Menschen ihn ausschließen. Ja, ihn, weil er halt dieser, ja, der Prophet ist halt mit der schlechten Botschaft, ja. Und manchmal verwechseln die Leute das, die Botschaft mit dem, also mit der Person, die es überbringt, die ist dann nämlich genauso schlimm wie, ja. Es wäre ja sowas, wie wenn man seinen Postboten vielleicht zusammenschlägt, weil er die hohe Rechnung vorbeibringt. Aber, also sowas passiert ja leider, ja. Zumindest, wenn es darum geht, dass Gott irgendwelchen Menschen irgendwas beauftragt, irgendwelchen Propheten, uns Menschen nicht hören wollen. Und so erlebt Jeremia auch eine Entbehrung von Geselligkeit und Spaß. Einmal schreibt er in Jeremia 15, Vers 16: Nie saß ich im Kreis der Scherzenden und war fröhlich. Wegen deiner Hand saß ich allein, weil du mich mit deinem Grimm oder mit deinem Zorn erfüllt hast. Ja. Und ich weiß nicht, das ist schon wirklich hart, was Gott da von ihm verlangt hat. Ja. Ich meine, bis dazu, dass ihn Verwandte versucht haben, mit Gift umzubringen. Ja. Seine eigenen Verwandten. Und ich weiß nicht, auf welchen Spaß und auf welche Sachen du verzichten musstest in deinem Glauben. Und ich will es nicht relativieren, weil ich weiß selber, dass ich manche Wünsche hatte und Gott einfach gesagt hat, diesen Wunsch erfülle ich dir nicht. Und ich wirklich oft an dem Punkt war, wo ich gerade gedacht habe, Gott, ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte, ja, dass ich das so mit dir mache. Du weißt aber schon, dass ich da ganz schön viel mitmache gerade. Und ja, manchmal bedeutet es, auf Spaß und Geselligkeit zu verzichten. Warum? Weil Gott einen Auftrag für dich hat. Jesus sagt seinen Jüngern, Petrus sagt einmal, wir haben zu Hause verlassen, sind dir nachgefolgt. Und Jesus sagt, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. Lukas 18, 28, 29. Also es gibt Hoffnung, auch da, wo wir verzichten müssen. Aber es heißt eben auch nicht, dass wir deswegen nicht verzichten müssen. Also es gibt trotzdem dieses Leiden daran, dass wir verzichten und Entbehrung erleben. Und ich weiß nicht, was für Jeremia das Schlimmste war, aber eins, was von Jeremia auch verlangt wurde, war Jeremia 16, 1 bis 2, dass Gott ihm sagt, du sollst keine Frau und keine Kinder bekommen. Ja. Auch etwas, was schwierig vorstellbar ist. Ich meine, ja, das gehört für ganz viele Menschen irgendwie ins Lebenskonzept dazu, dass man Familie haben kann. Ja. Und viele Menschen werden damit groß und auch ich mit dem Gedanken, dass ich denke, hey, wow, mein Leben ist gut, wenn ich das habe. Und Gott sei Dank hat es mir Gott geschenkt. Ja, aber was ist, wenn einem Gott es nicht schenkt? Und auch das gibt es. Das ist eine Entbehrung von vertrauensvollen Beziehungen. Und vielleicht die schwerste Entbehrung. Und was kann ich aus diesen, ja, vom Jeremia lernen, aber auch aus den Leiden, die Gott bei ihm zulässt? Das eine ist, dass der Satz nicht gilt, wenn ich fair bin, ist auch das Leben gut zu mir. Ja, das, zumindest das Saaternteprinzip gilt nicht allumfassend. Das bedeutet nicht, dass, weil ich was Gutes tue, ich immer einen Applaus bekomme. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Manchmal, wenn du das Gute und das Richtige tust, wird niemand dastehen, der dir applaudiert. Es wird niemand dastehen, der dir sagt, toll gemacht. Vielleicht wird es sogar Menschen geben, die werden nur das Negative daran sehen. Ich habe letzte Woche einem Freund geschrieben, ich wünsche dir, dass du das Gute tust. Nicht, weil nicht weil andere gut zu dir waren, sondern dass du das Gute tun kannst, einfach weil es gut ist. Versteht ihr? Und wer immer Gutes tun will, das ist das, was ich von Jeremia lerne, der muss sich auf Entbehrung gefasst machen. Wahrscheinlich kommt man dann nicht drum rum oder nur die allerwenigsten. Das nächste, was ich beim Jeremia lerne, ist, kämpfe mit Gott im Gebet. Ja. Ich habe es vorher schon anklingen lassen, die Tränen, die ich vergießen durfte, aber ich will auch mein Leid jetzt gar nicht da so vergleichen. Ich glaube, das ist ja nicht im Ansatz das gewesen, was Jeremia mitgemacht hat und vielleicht auch nicht im Ansatz das, was du in deinem Leben mitmachst. Aber doch, ich glaube, dass es der richtige Weg ist, wenn du mit Gott vielleicht auch manchmal in einem Streitgespräch bist. Ja? Auch Jeremia geht da mal sogar zu weit, dass er zu Gott sagt, du bist für mich wie ein trügerischer Bach. Also ich weiß gar nicht, ob der Wasser bringt oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob du noch gut bist. Und da sagt Gott dann schon zu ihm, kehr um, dann nehme ich dich wieder an. Also Anklage akzeptiert Gott nicht, aber Gott akzeptiert ganz schön heftige Klagen. Jeremia sagt mal, ich kann um Hilfe schreien, so viel ich will. Mein Rufen dringt nicht durch bis an sein Ohr. Klagelieder 3, Vers 8. Wisst ihr, das ist das, was du vielleicht erlebst und es ist der richtige Weg, dann mit Gott zu reden. Auch wenn du denkst, hey, mit dem will ich gerade gar nicht reden. Ich glaube, das ist eine gute Sache, trotzdem mit Gott zu reden und da dran zu bleiben und zu kämpfen. Und was ich auch beim Jeremia merke, ist, unser Denken kann unser Leid noch verschlimmern. Ja, das, was wir uns in unserem Denken sagen, das kann unser Leid noch verschlimmern. Jeremia sagt einmal, wie geht es mir schlecht, meine Mutter, warum hast du mich nur geboren? Wo ich auch hinkomme, hasst man mich. Und er beschreibt damit so mehr oder weniger, es will niemand, dass ich lebe. Ja. Und diese Aussage, das ist sein Gefühl in der Situation, aber es ist auch, wie soll ich sagen, es ist auch nochmal ein sich selber in dieser Situation nicht in der Wahrheit sehen. Die Wahrheit war nämlich, es gibt welche, die wollen, dass du lebst. Es gab zumindest einen Baruch, den Jeremia mochte, so kann man vermuten. Und der Schöpfer des Universums, er ist auch da und er will auch, dass du lebst. Jeremia 1, Vers 6, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkommst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Hey, Gott sagt, egal wer dich gerade nicht mag, ich will, dass du bist. Ich will, dass du da bist. Ich habe dich erwählt. Ich habe einen Plan mit dir. Und ich merke so, gerade wenn es schwierig ist, dann fangen so Gedankenspiralen an und dann kommen so manche Gedanken und die muss man vielleicht manchmal hinterfragen. Ja? Seelsorge kann da helfen, das zu hinterfragen, aber man kann sich auch selbst reflektieren und überlegen, stimmt das, was ich mir in meinem Kopf gerade sage? Zum Beispiel habe ich manchmal gedacht, hey, wenn man nicht auf mich reagiert, dann will man mir auch nicht zuhören. Ja? Irgendwann habe ich festgestellt, okay, ich meine, als einer von 7 Kindern, ich war manchmal nicht der Lauteste und dann habe ich mich einfach zurückgezogen. Aber wenn man nicht auf mich reagiert, dann hat man mich vielleicht auch einfach noch nicht gehört. Ja. Das heißt vielleicht noch nicht, dass man mich nicht zuhören will und dass man eigentlich mich ignorieren möchte oder irgendwas anderes. Ja. Aber das ist so ein Gedanken, so eine Gedankenspirale, auch gewesen. Vielleicht denkst du, ich bin allein mit meinem Leid. Und ja, du fühlst dich so, aber vielleicht bist du es nicht wirklich. Ich werde daran verzweifeln müssen. Wirklich? Musst du? Ich habe keinen Erfolg, deswegen bin ich ein Versager. Bist du wirklich ein Versager, weil du keinen Erfolg jetzt hast? Ich bereite anderen zu große Kosten, deswegen bin ich eine zu große Belastung. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz gefährlicher Gedanke. Wenn Gott mich wirklich lieben würde, dann wäre er anders zu mir. Wirklich? Und so haben wir manche Gedanken, die aber nicht wahr sind und die Gott in uns auch korrigieren kann und möchte. Und doch gibt es das Leiden an den Entbehrungen. Jesus hat es mehr oder weniger ganz, ja, er hat es ganz einfach gesagt und es ist doch so schwer. Wer mir nachfolgt, der soll das Kreuz auf sich nehmen. Ja. Das dritte Leiden und die dritte Person, auf die ich schauen möchte, ist Paulus. Und sein Leiden ist das Leiden an der eigenen Schwäche. Vielleicht an der Unzulänglichkeit, vielleicht aber auch an tatsächlich eigener Krankheit und Schwäche. Paulus ist ein Christenverfolger, der zum Christ wird. Also wir waren vorher im Alten Testament unterwegs, jetzt sind wir im Neuen Testament. Jesus ist bereits gekommen, Jesus hat selber vorgelebt und gelitten und hat Menschen von der Liebe Gottes und vom Evangelium überzeugt. Und Paulus wurde im Nachhinein auch davon überzeugt. Und dann fängt er an, Gott zu dienen. Und bereits seine erste Missionsreise, finde ich persönlich, ist jetzt nicht so das Erlebnis, was man sich wünscht. Also, er nimmt große Mühen auf sich, macht eine riesen lange Schiffsreise, fährt da auf die eine Insel, da wird es schon schwierig, da gibt es dann zwar jemand, der sich bekehrt, aber es sind auch viele gegen ihn. Ja, dann geht die Reise weiter und dann gibt es immer mehr Menschen, die irgendwie mit ihm Probleme haben, dann muss er wieder die Stadt verlassen. Irgendwann kommen Leute, die gemerkt haben, er hat die Stadt verlassen, aber er ist woanders, die kommen dann quasi aus dieser fremden Stadt wieder oder zu ihm und steinigen ihn und dann denken sie, dass er schon tot ist, als er da am Boden liegt und hauen dann ab und dann kommen seine Helfer und helfen ihm nochmal auf die Beine, ja, und er kann seine Missionsreise abschließen, ja. Also ich weiß nicht, wer nach so einer Reise nochmal losgezogen wäre, ja. Paulus macht noch eine zweite und eine dritte Missionsreise. Also dieser Typ ist auf jeden Fall krass. Aber er lässt immer wieder durchklingen, dass er Situationen erlebt, wo er gern mehr gemacht hätte, aber er konnte nicht. Im Thessalonicher Brief merkt man, dass er wollte kommen, aber er konnte nicht. Irgendwie hat der Satan ihn gehindert, da haben wir in der Kleingruppe drüber geredet, was das bedeuten konnte. Und ja, viele Theologen gehen eben davon aus, dass er körperliche Beschwerden hatte und dass diese ihn auch an ganz vielen Sachen gehindert haben. Und vielleicht geht's auch in diesem 2. Korinther 12, was wir jetzt lesen werden, darum, vielleicht geht's auch um was anderes, was ihn, ja, was er als Schwäche bezeichnet. 2. Korinther 12, lass uns lesen, Vers 7 bis 10. Paulus schreibt, ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Also er hat außerordentliches Prophetisches erlebt, Gott erlebt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich über mein... Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen, ja selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und Paulus, er beschreibt hier, wie es ihn wirklich gestört hat, was auch immer das war, vielleicht war das ja, eine chronische Krankheit, davon gehen viele aus, vielleicht etwas Anfallartiges mit heftigen, stechenden Schmerzen, würde jetzt zu dem Bild passen von diesem Dorn, kann aber auch was anderes sein. Jedenfalls hat er bei Gott gesagt, hey Gott, heile mich davon, du kannst Wunder tun, du hast es schon getan, ja. Und Paulus war ja nicht einer, der keine Wunder erlebt hat und auch keine, also er hat ja selber Wunder vollbracht sozusagen durch die Kraft Gottes. Aber bei sich selber, ja, funktioniert's irgendwie nicht. Irgendwann hat Paulus gesagt, ich muss das jetzt mit Gott klären. Was ist da los, Gott? Und Gott hat ihm gesagt, hey, es bleibt so, wie es ist. Auch eine traurige Antwort von Gott, aber mit diesem Punkt, schau mal, es ist wichtig, dass es jetzt so bleibt, wie es ist. Auch wenn es für dich ärgerlich ist, es braucht in deinem Leben auch diese Schwäche. Ja. Und was ich aus dieser Situation und von Paulus lerne, ist zum einen wirklich auch, dass Schwächen, so sehr sie mich ärgern, mich auch erden. Sie erden mich. Ja. Es gab und es gibt immer wieder und es wird vielleicht auch wieder geben, immer wieder Menschen, die einen guten Dienst mit Gott hatten, die sich für Gott eingesetzt haben, die krasse Prophetien hatten, die Menschen davon überzeugt haben, wie groß Gott ist, die zu irgendjemand hingegangen sind und gesagt haben, sei geheilt und die Person wurde geheilt. Und dann hat man angefangen, diesen Menschen irgendwie zu huldigen und mehr Ehre zu machen, als sie, ja, als gut wäre. Man hat angefangen, sie wie ein Gott zu verehren. Und immer wieder sind Diener Gottes darauf reingefallen und waren dann keine Diener Gottes mehr. Versteht ihr? Und Gott sagt zu Paulus, hey, ich will dich davor bewahren, dass du abhebst. Ich will dich davor bewahren und scheinbar brauchen wir das manchmal, dass Gott uns davor bewahrt, dass wir abheben. Ja. So, ich habe in den letzten Tagen oder vor ein paar Wochen vielleicht auch so gedacht, hey, meine Ehe, alles safe, alles leicht, funktioniert. Ja. Und in den letzten Tagen hat meine Frau über manche Sachen sich beschwert und zu Recht. Und ich habe gemerkt, hey, ja, das ist mir echt irgendwie untergegangen. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Ach, und da war wieder mal meine Vergesslichkeit das Problem. Und so gibt es Schwächen, die mich ärgern, ja. Und die werden mich vielleicht auch mein ganzes Leben lang ärgern. Ich weiß es nicht. An denen leide ich auch. Und Gott sagt, akzeptierst, dass es deine Schwäche ist. Ja, du musst, das heißt nicht, dass du dann, und das ist der nächste Punkt, ja, es heißt nicht, dass du eine Opferrolle einnimmst, aber es heißt, dass du es erstmal anerkennst, dass es so ist. Das Zweite, was ich nämlich lerne von Paulus, ist, sich nicht zurückzuziehen. Schwäche ist nicht dazu da, dich dahinter zu verstecken. Okay? Und Schwäche kann auch eine Entschuldigung für Bequemlichkeit sein, sollte aber keine Entschuldigung dafür sein. Also ich meine jetzt nicht, dass wenn man sich schwach fühlt und so weiter, dass man nicht auch mal Pause machen darf. Ich glaube, das ist sogar ganz wichtig, dass man, wenn man sagt, ich kann das hier nicht leisten, dass man auch sagt, ich mache diesen Dienst jetzt nicht oder was auch immer. Ja, eine gesunde Selbstverantwortung, da hat, glaub, Gott nichts dagegen. Aber was wichtig ist, Paulus hat trotzdem weitergemacht im Dienst. Und er hat gesagt, deshalb freue ich mich über meine Schwächen. Also es ist schon ein bisschen krass. Ich meine, ehrlich gesagt, also davon bin ich noch weit entfernt. Aber ich glaube, man kann auch mit manchen Schwächen seinen Frieden finden und sagen, ja, das ist nun mal so. Das gehört dazu, da muss ich durch. Und es Letzte, was ich beim Paulus merke, ist, unser Inneres kann stärker werden, auch durch diese Schwächen hindurch. Und ich glaube, vielleicht braucht es manchmal auch diesen Druck und diese Schwächen und diese Leiden. Das gilt jetzt für alle, die verschiedenen Leiden. Manchmal fangen wir erst dann an, über unsere Beziehung zu Gott nachzudenken. Und wir fangen erst dann darüber nachzudenken, was mit unserem Innern los ist. Und Paulus hat so eine unglaubliche innerliche Festigkeit entwickelt. Ich will uns das zeigen an 2. Korinther 6, Vers 8 bis 10. Wir dienen Gott, sagt er, ob die Menschen uns nun ehren oder verachten, ob sie uns verleumden oder loben. Wir meinen es ehrlich, doch schimpfen sie uns Verführer. Gott kennt uns, doch für sie sind wir Namenlose. Wir sind dem Tod nahe, doch wie ihr seht, leben wir noch. Wir wurden misshandelt, aber wir sind nicht gestorben. Unser Herz ist voll Leid und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen nichts, aber wir haben doch alles. Hey, wie krass muss ein Mensch sein, der sowas sagen kann. Und ich glaube, das ist eine Sache, die Gott in ihm getan hat, auch durch die Leiden hindurch. Ich möchte uns einen kurzen Filmabschnitt zeigen, den ich letzte Woche zufällig gesehen habe. Leider auf Englisch, aber mit deutschem Untertitel. Der auch nochmal darum geht, wie kann man damit umgehen. Es ist ein Ausschnitt, der eine Szene beschreibt, die in der Bibel stehen hätte können. Okay, sie steht nicht in der Bibel. Von dem her ist es eine fiktive Szene, für die wir jetzt keine Beweise haben und die wahrscheinlich auch so nicht stattgefunden hat. Aber das, was da gesagt wird, ist, glaube ich, sehr biblisch. Und der Kontext der Situation ist, Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen. Jesus hat ihnen gerade erklärt, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, geht in die Städte und verkündet den Menschen das Reich Gottes. Und dann, als diese Situation quasi vorbei ist, kommt nochmal einer der Jünger auf Jesus zu. Ich hoffe, die Technik hat es hingekriegt. Lass uns kurz da reinschauen, beziehungsweise es geht 6 Minuten.
Hey, James.
May I have a moment?
Of course.
Hey, forgive me, I'm not always confident to speak.
Slow to speak. It's a very good quality.
I wanted to ask you a question.
Please?
You're sending us out with the ability to heal the sick and lame. Yes, that is what you said.
Yes.
So you're telling me that I have the ability to heal. Forgive me, I just find that difficult to imagine with my condition, which you haven't healed.
Do you want to be healed?
Yes, of course, if that's possible.
I think you've seen enough to know it's possible.
Why haven't you?
Because I trust you.
What?
Little James. Precious little James. I need you to listen to me very carefully, because what I'm going to say defines your whole life to this point and will define the rest of your life. Do you understand? In the Father's will, I could heal you right now. And you'd have a good story to tell, yes?
Yes, that you do miracles.
And that's a good story. There are already dozens who can tell that story. And there will be hundreds more, even thousands. But think of the story that you have, especially in this journey to come, if I don't heal you. To know how to proclaim that you still praise God in spite of this. To know how to focus on all that matters so much more than the body. To show people that you can be patient with your suffering here on Earth because you know you'll spend eternity with no suffering. Not everyone can understand that. How many people do you think the Father and I trust this with? Not many.
But the others, they're so much more.
So much more what?
I don't know. Stronger? Better at this?
James, I love you. But I don't want to hear that ever again.
I know how easy it is to say the Song of David. That I fearfully and wonderfully made. But it doesn't make this any easier. Let this group... It doesn't make me feel like any less of a burden.
A burden? First of all, it is far easier to deal with your slow walking than it is to deal with Simon's temper.
Trust me.
Are you fast? Do you look impressive when you walk? Maybe not. But these are things the Father doesn't care about. You are going to do more for me than most people ever dream. So many people need healing in order to believe in me. Or they need healing because their hearts are so sick. That doesn't apply to you. And many are healed or not healed because the Father in heaven has a plan for them, which may be a mystery. And we remember what Job said. The Lord gives, and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. When you pass from this earth and you meet your Father in heaven, where Isaiah promises you will leap like a deer, your reward will be great. So hold on a little longer. And when you discover yourself finding true strength because of your weakness, and when you do great things in my name, in spite of this, the impact will last for generations. Do you understand?
Thank you, Master.
A man like you, healing others. Oh, what a sight. I can't wait to hear your stories when you return.
Shalom, Master.
Shalom.
And James. Remember,
you will be here. It's only a matter of time.
Ja, ich weiß nicht, ob Gott schon persönlich zu dir gesprochen hat. Jeremia hat einmal gesagt, fanden sich Worte von dir, habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Dein Name ist über mich ausgerufen, Gott der Herrscher. Ich glaube, eine Sache, die können wir nicht machen, nämlich das ersetzen, was Gott dir sagt, persönlich. Und ich hoffe, dass du ihn findest in deiner Situation, in deinem Leiden, in dem, was dich herausfordert. Wenn du nicht leidest, dann sei dankbar, freu dich, genieß es auch. Aber ansonsten glaub auch nicht, dass du alleine sein musst. Ich glaube, es gibt Menschen um dich herum, die wollen dich unterstützen. Ich möchte jetzt noch mit uns beten und ihr dürft gerne aufstehen. Ja, wenn ihr könnt. Und wenn du sagst, du möchtest, du brauchst eine neue Begegnung auch mit Jesus, dann kannst du gerne deine Hand heben. Und ich möchte einfach beten, dass Jesus auch da nochmal besonders wirkt. Jesus, danke, dass du uns alle siehst, Herr, und jeden Einzelnen persönlich, Herr. Und ich danke dir dafür, dass wir die Herausforderungen unseres Lebens mit dir meistern dürfen, Herr, und dass wir ja daran wachsen werden, Herr, auch wenn wir es nicht verstehen. Und ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen wirklich siehst, Herr, und du siehst den Schmerz, der vielleicht irgendwo ganz tief sitzt, Herr. Herr Jesus, ich bete, dass du dich verherrlichst und verwirklichst, Herr. Herr, dass ja mehr von dir sichtbar wird, Herr. Herr, ich glaube, dass du es gut meinst, Herr, auch wenn wir das nicht verstehen. Und ich bete, dass da, wo dieses Vertrauen vielleicht auch jetzt so bedrückt und erdrückt ist, Herr, von all dem Leid, Herr, da bitte ich dich drum, dass du es neu aufleben lässt, Herr. Herr, dass du vertrauenswürdig bist, Herr. Und ich bete, dass du dich neu zeigst, Herr, und dass du dich offenbarst und auch gnädig bist, Herr. Und dass da, wo es einfach auch eine Grenze erreicht, Herr, dass du ja auch übernatürlich einwirkst, Herr, und eingreifst, Herr. Und ich bete, dass wir ansonsten immer besser diesen Satz sagen können, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Jesus, danke, dass du der bist, der uns allen vorgelebt hat, wie man das Leid irgendwie erträgt, Herr, und erduldet. Und ich danke dir dafür, dass wir auf dich schauen dürfen, der durchbohrt wurde, Herr, und dass wir in dir auch eine Hoffnung haben, Herr, für die Ewigkeit. Amen.